Heute Morgen lesen wir die Verse 11 und 12 aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Wir haben ja dieses Kapitel begonnen mit der Betrachtung, dass durch Glauben Offenbarungen geschehen, die uns helfen zu erkennen, worum es geht und was unser Ziel ist. Auch die Auswirkung des wahren Glaubens, nämlich indem wir gehorsam auf das eingehen, was uns gezeigt wird. Und heute geht es dabei um den Glauben, der empfängt, der empfangene Glaube. Denn Glaube wird beschenkt, um beschenken zu können in dieser Welt. Da heißt es hier, durch den Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger ward und gebar über die Zeit ihres Alters. Denn sie achtete ihn treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem, wiewohl erstorbenen Leibes, viele geboren, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Rande des Meers, der unzählig ist. Sie achtete ihn treu und sie wurde beschenkt. Der Glaube, der lebendige Glaube, der vom Himmel gekommene Glaube durch die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt nicht in uns ein gutes Tun zuerst, sondern ein von Gott beschenkt werden. Der Glaube an Jesus Christus soll uns nicht in Bewegung setzen, damit wir Gutes tun, sondern er soll uns stille machen, damit wir beschenkt werden. Um allein mit dem Geschenkten hinzugehen und Frucht zu bringen. Also zuerst stille werden. Glauben an Jesus Christus. Und diese Beispiele hier von Abraham, Sarah und auch die davor sind der Gemeinde der Hebräer gegeben und auch uns gegeben, um auch die Steigerung im Blick auf Jesus Christus deutlich zu machen. Wir haben ja in den Kapiteln zuvor gelesen, wenn man das Gesetz des Mose brach, wurde man aufgrund von zwei oder drei Zeugen getötet, wenn es eine Todsünde war. Und dann steht das Wort, wie viel mehr Strafe wird der verdienen, der Jesus Christus und das Blut des neuen Bundes mit Füßen tritt. Und dieses Wort, wie viel mehr, soll auch hier im Glaubenskapitel zum Tragen kommen. Wenn Abraham so beschenkt wurde, wenn Sarah so beschenkt wurde, wenn Henoch durch den Glauben an Gott Vertrauen hinweggenommen worden ist, wenn Noah Gott durch Glauben ehrte, wie viel mehr werden und sollen und können wir das tun, die wir an Jesus Christus glauben, die Vollendung? Das Wort wie viel mehr spielt ja auch eine Rolle. Diese Beispiele sind nicht nur ein Rückblick, was die Glaubensväter getan haben und sind nicht nur ein Rückblick deswegen, damit man Gleiches tut, sondern wie viel mehr? Jetzt in Jesus Christus, wo der ganze Himmel offen steht. Es ist eine Steigerung also angesagt für die neutestamentliche Gemeinde, die jetzt in der totalen Erfüllung aller Dinge lebt. Während noch die Väter, und das kommt ja dann auch am Ende dieses 11. Kapitels zum Tragen, zur Erfüllung hinlebten. Sie sollten ja nicht ohne uns vollendet werden. Wir sollen jetzt aus der Erfüllung leben und deswegen diese anreizenden Beispiele an Abraham und Sarah. Schaut, was sie schon, sage ich, tun durften. Das muss doch von euch noch viel mehr übersteigert werden können. In Jesus Christus. Nicht drunter bleiben, nicht sagen, ach, wenigstens so wie Abraham glauben oder Sarah. Nein, eine Aufforderung zu mehr, eine Aufforderung zur Ehrung Gottes in allen Stücken. Also, noch einmal, der Glaube, der aus Gott kommt durch den Heiligen Geist, bewirkt nicht in uns zuerst das Gute zu tun, sondern Gutes zu empfangen, von Gott, für Gott. Der Mensch ist immer der Empfangende und er ist darauf angewiesen. Auch Gemeinde Jesu ist darauf angewiesen. Wir können nichts tun vor dem Herrn, wenn wir nicht zuvor etwas empfangen haben. Wir müssen uns also gewiss sein, dass wir etwas bekommen haben. Und diese Gewissheit, jetzt habe ich vom Herrn das und das bekommen, lässt uns hingehen mit diesem Potenzial und Frucht bringen. So wollte der Herr nicht eine Sarai, das war ja ihr Name zuvor, eine fürstlich und edel gesinnte Frau haben, sondern er wollte eine Sara haben, die eine Fürstin ist. Es gibt ja viele, die christlich gesinnt sind, sie haben christliche Werke, aber sind keine Christen. Man kann fürstlich sich bewegen, aber kein Fürst sein. Sarai heißt fürstlich, edelsinnig, aber das genügt nicht. Wo Gott eintritt in das Leben eines Menschen, kommt es nicht zu einem Wesen, das einer Substanz ähnlich ist, sondern zur Substanz selbst. Da ist es nicht mehr fürstlich, sondern da ist der Fürst. Und somit wurde in Wahrheit an den Namen Sarah, genauso wie Abraham, der Grundbuchstabe des Namens Gottes angefügt, das He, das H. Sarah, nicht Sarai. Fürstlich, Fürstin sollst du heißen. Denn wo Gott ist, wird man in den Zustand des Edlen versetzt. Ich lese uns mal hier aus 1. Mose 17, wo Gott zum Abraham in dieser Weise sprach, Vers 15, und sagte, du sollst dein Weib Sarai, nicht mehr Sarai, sondern Sarah soll ihr Name heißen. So soll sie genannt werden. Sie soll nicht mehr nur Gutes tun wollen für ihren Gott, sondern Gott will mit ihr sein, dass sie durch den Herrn das Gute in sich trägt und gut ist, Gaben hat, die Gott gefallen. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Denn ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Sie muss Gemeinschaft haben mit mir. Wir denken an das Wort in der Offenbarung im 1. Kapitel, Vers 6, wie dort die Gemeinde genannt wird. Sie wird nicht so genannt, dass die Gläubigen königlich leben und priesterlich, sondern sie sind gemacht zu Königen und zu Priestern. Sie haben nicht nur ein königliches Wesen oder priesterliches Wesen im Versuch, das Gute zu tun, sondern sie sind in den Stand der Person dieser Kraft gesetzt worden, um Gott wirklich dienen zu können. Aber dieser Zustand ist nicht durch sie selbst hervorgebracht worden, sondern durch die Gegenwart Gottes. Durch den Heiligen Geist, Christus in uns, hat uns nicht nur königlich sein lassen, sondern zu Königen gemacht. Nicht nur priesterlich, sondern zu Priestern gemacht. Ich lese mal diesen Vers. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also er hat uns gemacht. Gott hat uns zu dem gemacht, was vor Gott gilt. Es ist keine Bemühung, anständig zu sein, priesterlich zu sein, königliche Eigenschaften zu haben, sondern es ist ein neuer Zustand, den Gott selber bewirkt. Und in diesem neuen Zustand allein können wir auch Gott dienen. Also wahrer Glaube, Glaube von oben geschenkt durch den Heiligen Geist, ist zunächst eine Öffnung in unserem Leben, beschenkt zu werden. Nicht gute Taten zu tun, sondern beschenkt zu werden. Nenne sie jetzt Sarah, denn ich will zu ihr kommen. Ich will etwas in sie pflanzen, was mich ehrt. Als diese Verheißung über den kommenden Segen zu Abraham und zu Sarai, wie sie ja noch hieß, ging, sahen sie zunächst auf sich und lachten. Sie lachten nicht Gott aus. Nein, nein. Aber sie sahen das, was Gott verheißt, in sich als unmöglich. Ja, Abraham lachte hier, lesen wir es doch mal weiter in 1. Mose 17. Und doch steht im Hebräerbrief nachher, Sarah achtete ihn treu. Ja, da war aber ein Lachen. Aber wie ist das einzuordnen? Da fiel Abraham, Vers 17, Kapitel 17, auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir 100 Jahre alt ein Kind geboren werden? Und Sarah 90 Jahre alt? Und dann sprach er laut zu Gott weiter, ach, dass Ismael leben sollte vor dir. Das heißt, er sah auf seine Möglichkeiten. Und da verzagte er und lachte innerlich. Er lachte nicht laut vor Gott. Denn er glaubte, dass, was Gott sagt, stimmt. Aber wie, wenn ich mich betrachte, kann sowas zugehen? Königlich vielleicht, aber König. Priesterlich vielleicht, aber Priester. Fürstlich vielleicht, aber Fürst. Christlich vielleicht, aber Christ. Christus in mir. Wie soll das zugehen? Ich bin unvollkommen. Ich bin so behaftet mit Begrenzungen. Abraham sagte fast 100. Sarah fast 90. Also wenn wir uns angucken, die Verheißung klingt wunderbar. Aber wie kann sie erfüllt werden? In Kapitel 18 von 1. Mose lesen wir dann auch noch einmal, dass Sarah das ähnlich ging, nicht nur Abraham. Ab Vers 10, da sprachen die Engel, die Boten Gottes, der Herr, zu ihm, ich will wieder zu dir kommen über ein Jahr. Siehe, so soll Sarah, dein Weib, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm. Hinter der Tür der Hütte. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und wohlbetagt, also, dass es Sarah nicht mehr ging nach der Weiberweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch Wollust pflegen? Und mein Herr ist auch alt. Ich betone das besonders, dass sie jetzt zu sich selbst so redete, nicht zu Gott. Sie machte Gott ja keine Vorwürfe. Sie klagt ihn nicht an, was du verlangst, ist unmöglich. Aber sie sah sich an. Und das ist das Problem, was wir auch als Menschen oft haben. Wir schauen uns an. Sollte mir das, das kann ich doch nicht. Das kann doch bei mir nicht beherbergt werden. Und wenn es tatsächlich geschieht, ist es einfach zu wunderbar. Es ist einfach zu herrlich. Es war also nicht ein Lachen, weil sie dem Herrn misstrauten, sondern weil es einfach auch zu fantastisch ist und der Verstand es nicht aufgreifen konnte. Darum zweifelten sie an sich selbst. Es war so ein Lachen, nicht ein nur Unglaubenslachen im Blick auf sich, sondern ein erstauntes Lachen, wie wir es auch im Psalm 126 lesen im Blick auf die unglaubliche Befreiung des Volkes Israel. Da, wo gar nichts mehr zu hoffen ist und wie viele Jahre sind sie nun auch schon im Lande und kommen aus dem Kriegszustand nicht heraus. Wenn sie ihre Waffen zur Ruhe bringen, ist der Feind da, um sie zu überfallen. Sie warten auf jede Gelegenheit. Wir denken an den Yom Kippur-Krieg, wo die Feinde genau wussten, die sind jetzt fast alle in der Synagoge. Jetzt können wir sie alle überfallen. Gar ausmachen. Machten sich auf an allen Grenzen, um Israel zu überfallen, weil sie wussten, die sind in der Synagoge und beten. Somit muss sich Israel also immer wieder rüsten. Aber sie sehen noch nicht das Ende der Befreiung. Und da steht hier im Psalm 126, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens sein, unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Abraham lachte, Sarah, ja, soll denn das wahr sein? Das wäre ja, das ist ja undenkbar. Ja, Gott kann das machen, aber ich kann das nicht denken. Verstehen wir, sie lachten. Sie schauten auf sich. Sie schauten auf sich und ihre Begrenzung. In Kapitel 18 war also Sarah erschrocken und betrübt, dass sie auf die menschliche Unmöglichkeit zu lange geblickt hatte und wollte nicht mit ihrer Antwort, als nun der Engel fragte und der Herr fragte, Sarah, warum lachst du? Was sagt sie? Ich habe nicht gelacht. Ich habe nicht gelacht. Ein Ausdruck ihrer eigenen Betrübnis. Oh, ich habe innerlich doch nicht vollkommen dem Herrn zugetraut, dass er das machen kann. Sie hat ja nur für sich gelacht. Sie hat ja nicht laut gelacht, sodass es alle hören konnten. Aber Gott hört alles und er sieht alles. Und er fragte sie und er fragt uns und er fragt die hebräische Gemeinde hier, warum lachst du? Glaubst du nicht, dass ich das alles, was ich gesagt habe, tun kann? Dass das Wort am Kreuz vollbracht wirklich alles in sich beinhaltet? Dass du wirklich vom Himmel her leben kannst? Dass du einen geöffneten Himmel hast, unbegrenzt? Warum lacht die Gemeinde? So könnte das übertragen werden. Warum versuchst du eigenes zu suchen, um Gott zu gefallen? Eigene Programme in Szene zu setzen, so könnte die Frage lauten. Um etwas zu bewegen in dieser Welt, muss ja was gehen. Gemeinde Jesu muss ja gebaut werden. Muss ich mir mal ein Programm überlegen, am Computer da auswerten, eine Software entwickeln. Warum lachst du, könnte Gott gefragt. Und da fühlte sich ertappt und schämte sich darüber, dass sie auf sich geblickt hat und nicht auf den Herrn. Und sagte ganz schnell, ich habe nicht gelacht, doch du hast gelacht. Aber du sollst nicht lachen, Gottes Wort steht fest. Die Verheißung, die Gott gibt, wenn er nur dabei sein kann, sind immer Ja und Amen. Paulus schreibt, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Gott zu lobe durch uns. Das heißt, Gott selbst ist da, was er sagt, das tut er selbst. Deswegen das H bei Sarah, das H bei Abraham. Gott ist gegenwärtig. Er tut selber sein Werk. Das ist wahrhaftiger Glaube. Wahrhaftiger Glaube lässt Gott zu, lässt sich beschenken. Der Glaube aus dem Himmel durch den Heiligen Geist will beschenkt werden, um durch dieses Beschenktwerden etwas geben zu können. Und das sollte der Gemeinde hier auch anhand von Abraham und von Sarahs Glauben deutlich werden. Sie glaubte also nicht an die Unmöglichkeiten Gottes, sie glaubte an Gottes Verheißung. Aber sie musste den Blick abwenden von sich selbst und hin zu dem, der mit ihr redete. Sarah empfing durch den Glauben Kraft. Kraft, auch das anzunehmen und zu empfangen, was ihr gegeben werden sollte. Und sie brauchte die Kraft. Mit 90 Jahren kriegt man keine Kinder mehr, normalerweise. Die Kraft ist nicht mehr da. Das Potenzial ist nicht mehr da. Aber doch sollte das Geschenk kommen. Somit musste sie also auch die Kraft bekommen, um das Geschenk anzunehmen. Nicht nur das Geschenk als solches, sondern auch die Kraft, merken wir. Eine Ausrüstung, um empfangen zu können. Somit bekamen sie diese Kraft, weil sie vertraute, das zu empfangen, was Gott ihr geben wollte. Und das, was Gott ihr geben wollte, sollte wieder Gott ehren. Gott gibt ja nichts, was ihn nicht selber ehrt. Er gibt nichts, was wir für uns verbrauchen können. Sondern er gibt nur das, was ihn wiederum ehrt und ehren soll. Darum gibt er auch die Kraft zur Empfängnis. 1. Mose 21, 1 und 2. Und der Herr suchte heim Sarah. Also hier wird gesagt, der Herr rührte sie an und gab ihr diese Möglichkeit, etwas zu empfangen. So wie er geredet hatte und tat mit ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter um die Zeit, von der ihm Gott geredet hat. Hier wird also nochmal das Alter betont, eigentlich die menschliche Unmöglichkeit. Aber Gott suchte sie heim, gab die Kraft zum Empfangen dessen, was er verheißen hat, und sie empfing es, so wie er es ihr zusagte. Glaube ist immer etwas, was empfangen will. In Matthäus 8, ich lese uns mal einige Stellen, Vers 13, diese Begebenheit mit dem Hauptmann aus Kapernaum, wir haben das in diesen Tagen ja schon mal angesprochen, welchen Glauben er hatte, dass er sagt, Herr, du brauchst gar nicht in mein Haus zu kommen, sondern nur ein Wort zu sagen, dann wird mein Knecht gesund. Und da sprach Jesus zu ihm, gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht ward gesund. Du wirst beschenkt nach deinem Glauben. Glaube ist eine Öffnung, beschenkt zu werden. Gehe hin, dir geschieht, wie du geglaubt hast. Du wirst beschenkt. In Kapitel 9, Vers 2, als es um diesen Gelähmten ging, den Gichtbrüchigen, den man zu Jesus brachte, steht dann auch geschrieben, als er ihren Glauben sah, da sprach er. Der Glaube, der dann beschenkt wurde, da sprach er, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Als er den Glauben sah, der beschenkt werden kann. Ja? Glaube muss zuerst immer beschenkt werden, um dann etwas zu haben, was man weitergeben kann. Und nur der Glaube, wirklich aus Gott, vor Gott, wird beschenkt und erfüllt. In Vers 22 im selben Kapitel, sind ja mehrere Dinge in diesem Kapitel, die wunderbar sind, wo der Herr die Menschen anrührte, ihnen zeigte, wenn ihr mir vertraut, werdet ihr beschenkt. Geschenke vom Himmel. Da war diese blutflüssige Frau, die schon 12 Jahre den Blutgang nicht mehr stillen konnte und nun das Kleid des Heilandes anrührte, die Kraft ging von ihm aus und sie wurde gesund. Und der Herr sprach zu ihr, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Der Glaube wurde beschenkt mit der Gesundheit. Und das Weib ward gesund zu derselben Stunde. In Vers 29, als dort Blinde sehend wurden, rührte der Herr sie ja an, ihre Augen, in Vers 29, und er sagte, euch geschehe nach eurem Glauben, ihr werdet beschenkt als die, die ihr glaubt. Nicht ihr tut etwas durch den Glauben, sondern ihr werdet beschenkt aufgrund des Glaubens. Das ist noch was anderes, ne? Nicht ihr tut was, weil ihr glaubt, sondern ihr werdet beschenkt, weil ihr glaubt. Und das ist immer das Erste, das brauchen wir. Darum sagt der Herr Jesus in auch Matthäus 21, Vers 22 zu den Jüngern, alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, ihr werdet beschenkt. Ihr werdet es empfangen. So ihr glaubt. Denn Gott will und muss uns beschenken. Er will nicht, dass wir christlich sind, sondern Christen. Er will dabei sein, er will gegenwärtig sein. In Apostelgeschichte 2, noch zwei Stellen, heißt es ja auch, wenn ihr euch beugt, nach Pfingsten war das, und glaubt an den Messias, werdet ihr beschenkt. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Ihr werdet beschenkt. Es geht also um das Beschenktsein in allen Dingen. Oder Johannes 16, Vers 13, wo der Herr sagt, wenn der Tröster kommt, der Heilige Geist, ihr werdet beschenkt werden. Denn er wird euch in alle Wahrheit leiten. Ihr sollt beschenkt werden durch den Heiligen Geist. Leitung, Führung. Wir merken also, es geht nicht darum, ich glaube an Jesus, jetzt mache ich etwas um den Glauben. Nein, ich glaube an Jesus Christus und ich werde beschenkt. Ich werde geführt. Mir wird Kraft gegeben für dies und jenes. Ich bekomme Gaben, in seinem Sinne etwas ausrichten zu dürfen. Sarah empfing Kraft, um den Sohn zu empfangen, in ihrem hohen Alter. Und da wird nicht nach dem menschlichen Vermögen gefragt, sondern nur Glaube und Vertrauen. Will ich beschenkt werden? Die hebräische Gemeinde sollte das ja im Sinne von wie viel mehr, nicht? So haben wir eingangs gesagt, erkennen. Wenn schon Abraham und Sarah so beschenkt waren, wie viel mehr ihr jetzt, die ihr den Messias kennengelernt habt, der alle eure Schuld getragen hat, der den Tod überwunden hat, der zur Rechten des Vaters sitzt, wie viel mehr sollt ihr jetzt beschenkt sein? Seid also bereit, zu beschenkt zu werden. Und wir haben ja uns gesagt, das war in der hebräischen Gemeinde schwierig. Sie waren an christliche, sage ich mal so, Arbeit gewöhnt. Fromme Aktivitäten waren sie gewöhnt. Je mehr, desto besser. Da müssen wir ja Gott gefallen. Ähnlich wie Lea das sagte. Jetzt habe ich ihm so viele Kinder, 5 Söhne geboren. Jetzt muss er mich doch lieben, der Jakob. Und die Hebräer waren auch dran gewohnt, viel zu tun, zu arbeiten. Da muss ich ja Gott jetzt gefallen. Er muss mich ja annehmen. Nein! Du sollst noch mehr beschenkt werden. Das ist wichtig. Nicht, was du tust, sondern was du kriegst, ist entscheidend. Denn nur von dem, was du kriegst, kannst du auch wirklich etwas Echtes tun. Und das ehrt Gott, weil das Haar in deinem Leben, um es mal zu übertragen, von Abraham und Sarah vorhanden ist, nämlich der Herr selbst, Christus in uns. Also, wo der Geist Gottes ist, durch den Glauben, findet Führung statt, Geschenk. In Apostelgeschichte 26, als Paulus seinen Rechenschaftsbericht, seine Verteidigungsrede vor Agrippa hielt, sprach er auch davon, dass Gott beschenken will durch den Glauben. Ich lese mal Vers 15 bis 18. Er erzählt die Begebenheit vor Damaskus, wo ihm Jesus begegnet ist. Und als er nun da lag auf der Erde, sprach er, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst, aber stehe auf und tritt auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich ordne zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast, und dass ich dir noch will erscheinen lassen. Und ich will dich erretten von dem Volk, und von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende, aufzutun ihre Augen, ich sende dich also da zu ihnen, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Jetzt kommt es, um zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe, samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. Um zu empfangen, um beschenkt zu werden. Das ist lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube zur Einnahme der Verheißung der Reden Gottes. Wir haben auch viele andere Bibelstellen, die das bezeugen, zum Beispiel in Römer 1, Vers 16, wo der Apostel Paulus sagt, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die allen zuteil wird und alle selig macht, die daran glauben. Diese Kraft Gottes arbeitet an ihnen und durch sie. Oder in Kapitel 15, Vers 13, dass wir durch den Glauben das Geschenk der völligen Hoffnung haben. Durch den Glauben völlige Hoffnung haben. Das ist auch ein Geschenk. Für diese Geschenke sollen wir ganz offen und weit sein, damit Gemeinde Jesu überhaupt in dieser Welt Licht und Salz sein kann, das heißt im Glauben pulsieren kann. Daran wird man sehen, ob jemand zur Gemeinde Jesu gehört oder nicht, ob er beschenkt worden ist. Denn aus sich heraus hat er nichts anzubieten als Beweis, ob er zur Gemeinde Jesu gehört. Sarah wusste ganz genau, ich habe nichts anzubieten, dass jemand erkennt, dass ich auf Gottes Seite bin. Wenn ich mich angucke, da geht gar nichts mehr. Und wenn die Leute mich angucken, dann sagen die, na du willst noch ein Kind, 90, das ist ja nur eine Einbildung von dir. Also da ist nichts zu erkennen. Es ist nur etwas zu erkennen an der Gemeinde Jesu, dass sie zu Gott gehört, wenn etwas Göttliches da ist. Etwas von Gott Geschenktem. Deswegen auch hier in Römer 15, durch den Glauben, der beschenkt wird, sollt ihr völlige Hoffnung haben, mit aller Freude und Frieden, sind alles Geschenke, völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes, also nicht aus euch selbst, völlige Hoffnung kann nicht produziert werden, durch das Geschenk des Heiligen Geistes, merken wir, wie gebunden das aneinander ist und dass Gott das selber gar nicht aus der Hand gibt. Er gibt uns nicht ein Potenzial, um zu sagen, nun sieh mal zu, was du daraus machst. Gib dir ein wenig Heiligen Geist und sieh mal zu, was du da machst. Nein, ist alles immer festgebunden an den lebendigen Gott. Und darum sollen wir auch festgebunden bleiben an ihn. Werfet euer Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung hat. Ihr werdet immer mehr beschenkt. Und durch die Geschenke werdet ihr immer herrlicher. Und durch die immer größere Herrlichkeit wird man immer mehr sehen, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Dadurch werdet ihr ein Licht in der Welt sein und Salz sein der Erde. So geschieht das. Das ist überall, wo es Erweckung gab, immer so. Man hatte nie das Problem, wo Erweckung war, wie man an die Menschen herankam. Man hatte nur die Fragen, was machen wir mit den Menschen, die hier gekommen sind? Genau umgekehrt. Man setzt sich heute zusammen, um sich auseinanderzusetzen und diskutiert nur ständig darüber, wie kriegen wir das Geld zusammen? Wie kommen wir an die Leute ran? Ja, ein Jahr aus, auf vielen Konferenzen und Sitzungen, geht es nur darum. Bruder Nützold hat schon mal gesagt, also zu den Vertreterversammlungen will ich ja gar nicht mehr gehen. Es geht immer wieder um dasselbe. Wie kommen wir zu Geld? Geld ist nicht da. Wie kommen wir zu Menschen? Das ist nie der Weg. Sondern es muss anders sein. Wie können wir beschenkt werden, dass Gott auch Menschen uns anvertraut und zu uns sendet? Und dann fragte man, Herr, was sollen wir mit den vielen Leuten machen? So wie die Jünger, Herr, das sind so viele, 5 Brote und 2 Fische, was sollen wir mit denen machen? Die hatten nicht mehr die Frage, ob da überhaupt welche kommen zur Predigt zu Jesus. Die waren alle da. Und jetzt sollten sie versorgt werden. So wie wir das von der Schwester gestern hörten, dass sie plötzlich mit 25, glaube ich, Diakonisten da allein stand, Herr, wie kann ich die nun alle versorgen? Ne? Da waren dann noch 7 Pfennig ja, vorhanden. Ne? Wie kann ich die versorgen? Die sind ja da. Ich muss gar nicht erst mal rumbeten, dass sie kommen. Sie sind da, aber müssen versorgt werden. Das ist genau umgekehrt im Reich Gottes, als wir denken. Und weil wir so menschlich denken, so wie Sarah zuerst auf sich sah, versuchen wir Programme zu entwickeln, wie wir uns in ein besseres Licht stellen können, in eine bessere Form bringen können, die möglicherweise fruchtbar ist. Aber es klappt nie. Glaube ist beschenkend. Völlige Hoffnung, Freude und Frieden durch den Heiligen Geist. Darum sprach der Apostel Paulus auch in 1. Korinther 1, Vers 24, was predigen wir? Predigen wir unsere Meinung? Nein, wir predigen göttliche Kraft. Göttliche Kraft predigen wir. Wir reden von dem, was Gott gibt, nicht was wir zu geben hätten. Göttliche Kraft und göttliche Weisheit, das predigen wir, was durch Jesus Christus gekommen ist. Das ist allein entscheidend, nichts anderes. Geschenke Gottes. Im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefs sagt er ja auch weiterhin, dass nicht die Menschen aufgrund seiner Predigt handeln sollen, sondern aufgrund dessen, was sie von Gott bekommen. Die Predigt muss auf der Beweisung der Kraft Gottes stehen, nicht auf Menschenweisheit bestehen. Vers 4 und 5. Mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft. Warum? Auf dass euer Glaube bestehe, nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Auf Gottes Kraft. Darum geht es, nicht? Also um dieses, auf dieses Beschenktsein von oben. Darauf soll der Glaube weiter wachsen und beruhen. In Kapitel 4, Vers 19, auch 1. Korinther, sagte ja der Apostel zu den Gläubigen, wenn ich zu euch komme, dann will ich nicht hören, was ihr sagt. Ich will nur feststellen, ob Gottes Kraft bei euch ist. Mehr will ich nicht. Ich komme nicht zu euch, um zu hören, was ihr so alles zu erzählen habt, sondern ich will wissen, ob Gottes Kraft unter euch ist. Denn darum geht es in der Gemeinde. Und wenn die nicht da ist, braucht er gar nichts zu erzählen. Das interessiert gar keinen. Wem soll denn das helfen? Ja, wir lesen mal diese Verse. Sie sind für uns sehr provokant, aber zugleich einladend, auf der richtigen Seite immer stehen zu wollen. Vers 19 und 20. Es blähen sich etliche auf, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber gar bald zu euch kommen, so der Herr will, und kennenlernen, nicht die Worte der Aufgeblasenen, die so fromm und christlich daherreden, die Worte will ich nicht hören, sondern die Kraft, die will ich sehen. Ich will merken, dass Christus unter euch ist, dass Christus in euch ist. Ich will nicht die frommen Worte. Es werden ja viele fromme Worte geredet, auch in unserer Welt. Viel. Solange der Tag ist, werden immer fromme Worte geredet. Vieles. Aber die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes, ist wenig zu spüren. Sie verändert den Menschen, aber die Veränderung findet nicht statt. Darin sehen wir, es sind oft nur fromme Worte. Ein Jonglieren mit christlichen Worten. Die hat man drauf. Es klingt alles fromm, triefend fromm, aber die Kraft fehlt oft. Und Paulus sagt, das ist entscheidend, wenn ich zu euch komme, interessieren mich die Worte überhaupt nicht, die frommen Worte der Aufgeblasenen, sondern ich will nur wissen, ob die Kraft Christi da ist. Das ist nämlich das Geschenk. Glaube wird beschenkt mit Kraft von oben. In Kapitel 6, Vers 14, auch Korintherbrief, sagt er auch, Gott aber hat den Herrn auferweckt, und wird uns auch auferwecken durch seine Kraft. Wiederum, ein erweckliches Leben mit Jesus geschieht nur durch seine Kraft. Durch seine Kraft werden wir wieder lebendig und zu Taten befähigt, die ihm gefallen. 2. Korinther 12, 9. Wer nur dem Eigenwillen Raum gibt, wird von der Kraft Gottes getränkt. getrennt von dieser Kraft, die allein mächtig ist. Paulus hat dies auch für sich persönlich erfahren. Wir sprechen ja oft von diesem fahlen Fleisch, den er hatte und darunter sehr litt. Und er hat dreimal zum Herrn gefleht, ach, nimm es doch weg von mir. Nein, sagt der Herr, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft kann nicht ausgebreitet werden, Paulus, wenn du noch stark bist. Paulus war ein Kämpfer von Natur aus. Er war ein weiser Mann, studierter Mann. Und wir wissen ja, wie er sich stark gemacht hat, die christliche Gemeinde zu verfolgen. Hat sich Briefe geben lassen von den ältesten hohen Priestern, um sogar bis nach Damaskus ins Ausland zu gehen, um die Gemeinden zu verfolgen. Er war ein Kämpfer für Gott, für Gott. So wie die Kreuzritter auch, die gebetet haben, das ist Gottes Wille, und dann haben sie alle Leute abgeschlachtet, die Juden. Vorher haben sie gebetet und dann ging die Schlechterei los. Wir sind für Gott, ja, war Paulus auch. Aber dann sagt der Herr, nein, da bin ich nicht dabei. Bei deiner Kraft bin ich nicht dabei. Meine Kraft ist in denen mächtig, die sich beschenken lassen, die schwach sind. Da bin ich dabei. Und deswegen sagt Paulus, oh ja, dann will ich mich lieber meiner Schwachheiten rühmen, nicht meiner Unarten. Manche legen das ja auch so aus für sich. Ich bin ja eben so schwach, deswegen habe ich so viele Fehler. Ich will mich meiner Fehler rühmen, heißt das nicht. Sondern ich will mich meiner Kraftlosigkeit rühmen, die nicht tauglich ist, Gott zu dienen, damit ich Gottes Kraft bekomme, um ihm echt zu dienen. Das heißt es hier, ja? Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten, in Misshandlungen, Nöten, Verfolgung und Ängsten. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich wirklich stark, weil Gott mit mir ist. In dem Buch der Sprüche heißt es auch in Kapitel 29, Vers 23, um dieses Verhältnis nochmal deutlich zu machen, dass Gott der Beschenkende sein muss durch den Glauben, die Hoffart des Menschen wird ihn stürzen, aber der Demütige wird Ehre empfangen. Die Hoffart, die Stärke, das Können der Menschen wird ihn nach unten stürzen. Aber die Demut vor Gott, Glaube, Glaubensgehorsam, wird ihn aufrichten, wird ihn beschenken. Er wird Ehre empfangen, die Gott gebührt. Verzagtheit und Kraftlosigkeit im Leben der Gläubigen ist also immer ein Mangel an Kraft Gottes. Wenn wir verzagt sind und nicht vertrauen, werden wir auch nicht die Kraft Gottes empfangen und die Verheißungen einnehmen. Wir hören jetzt wieder parallel dazu dieses Wort, Geduld ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut, die Verheißung empfangt. Willigkeit, sich beschenken zu lassen. Durch den Glauben, wir kehren zurück, empfing Sarah und gebar über die Zeit ihres Alters hinaus. Denn, so haben wir gelesen, sie achtete ihn treu. Sie achtete ihn treu. Sie sah ihr Unvermögen, aber sie sah die Treue und glaubte an die Treue Gottes. Wahrer Glaube zweifelt also nicht an der Treue Jesu Christi, sondern ehrt den Herrn durch Vertrauen. Haltet fest das Bekenntnis der Hoffnung, das haben wir ja auch uns schon gelesen. In 2. Thessalonicher 3, 3 steht dasselbe. Er ist treu, Gott ist treu. Er wird euch bewahren vor dem Übel. Er ist treu. Genauso in den Zeiten der Anfechtung und der Versuchung soll das in unserem Herzen schwingen, er ist treu. Er ist treu. Es tut manchmal gut, wenn man das regelrecht vor sich hinredet. Kann man sagen. Man sollte sich helfen in einer Situation der Anfechtung. Redet das einfach vor euch hin. Er ist treu. Er ist treu. Sagt das 100 Mal, damit nicht ein fremder Gedanke dazwischen kommen kann. Nach dem 100. Mal seid ihr wieder fest und wisst, das ist schon besiegt. Wie auch immer, er ist treu. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch noch keine der menschlichen Versuchung betreten, aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern er macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnt tragen. Er ist treu. Er ist treu. Nicht? Das tat Sarah. Sie achtete ihn treu. Und dadurch wurde sie beschenkt. Über ihre Möglichkeiten hinaus, über ihr Alter hinaus. Und wenn wir Jesus als treu achten, dann bleibt auch der Friede in uns. Und die Heiligung schreitet fort. Und wir sind bereit auf den Tag seiner Wiederkunft. Ich lese da mal 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24 dazu. Er aber, der Gott des Friedens, er heilige euch durch und durch und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Denn getreu ist er. Er ist treu, der euch ruft. Er wird's auch tun. Er. Er ist getreu. Er wird's auch tun. Sarah achtete ihn treu und wurde darum beschenkt. Wo der Gläubige nicht mehr die Treue Gottes erwartet und auch ehrt, wird er im umgekehrten Sinne zu einem Spötter. Zu einem Spötter. Über Gottes Verheißung, indem er laut oder leise sagt oder denkt, ach na, wer weiß, das kann gar nicht eintreten. Das kann nicht eintreten. Man hält also Gottes Verheißung für unwahr. Man wird ein Spötter. 2. Petrus 3, und wir lesen im Übrigen von Ismael auch nachher, er war ein Spötter. Er war ein Spötter. Deswegen waren die Verheißungen, die weiterzutragen waren, auf Isaak gelegt. Gott sagt, in Isaak ist der Name genannt. Denn Ismael ist ein Spötter. Er glaubt nicht. Obwohl es ein Sohn Abrahams war, ne? Und trotzdem. 2. Petrus 3, Vers 3 bis 6. Wisst das aufs Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sie sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Zukunft? Er hat es gesagt, aber ist ja gar nicht real. Denn nachdem die Väter entschlafen sind, sagen sie, bleibt doch alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Spötter. Menschen, die nicht mehr Gottes Wort ernst nehmen. Aus Mutwillen wollen sie nicht wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde aus Wasser und im Wasser bestanden durch Gottes Wort. Und dennoch war zu der Zeit die Welt durch dieselben mit der Sintflut verderbt. Also auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde werden durch sein Wort gespart, auf dass sie zum Feuer behalten werden, auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Sie wollen nicht wissen, dass dieses Wort wahr ist. Sie werden Spötter. Und so, wenn man nicht wachsam ist und im Glauben, im einfältigen Glauben an Jesus Christus bleibt, das sollte auch der hebräischen Gemeinde gesagt werden, so wie Abraham, wie Sarah, ja viel mehr noch die, die an Christus glauben, dann wird man ungewollt vielleicht zu einem Spötter. indem man die Verheißungen Gottes annulliert und sagt, so kannst du das nicht sehen. Sagen ja manche, ne? Ja, so wie sie, kannst du das nicht sehen. Müssen wir anders sehen. Moderne Theologie sagt, so kannst du das nicht sehen, wie Jesus Besessene befreit hat. Das waren kranke Menschen, die hat er gesund gepflegt. Nein, nein. Er hat da keine Dämonen ausgetrieben. Das waren Epileptiker. Die waren krank. Und die wurden einfach gesund gepflegt. Die waren nicht besessen. Merken wir, man redet da ganz christlich von Jesus. Aber nicht als Christ. Man ist ein Spötter geworden. Das ist moderne Theologie. Jeder Zweifel, der dann in uns aufkommt, ist in Wahrheit ein Spott gegen Gottes Wort. Denn sie wandeln, so haben wir im Petrusbrief gelesen, nach ihren eigenen Lüsten, das heißt nach ihren eigenen Möglichkeiten. Sie wandeln nicht mehr nach den Geschenken aus dem Glauben durch den Glauben, sondern nach dem, was sie an sich erkennen und was sie vermögen. Und wer danach lebt, spottet den Verheißungen Gottes. Wenn Sarah jetzt angenommen bei sich geblieben wäre und hätte gesagt, ich bin 90, Kinder geht nicht mehr, also kann ich da nicht mitmachen, hätte sie der Verheißung gespottet, die ihr gesagt worden ist, du wirst noch einen Sohn gebären. Nicht? Also wir müssen es einfach beim Namen nennen, was das dann ist. Nicht nur ein Unglaube, eine kleine Verharmlosung, sondern wir spotten Gottes Aussagen. Wir reden einfach dagegen. Wenn wir Jesus Christus nicht im Glauben beim Wort nehmen, werden wir solche, die seine Verheißung durch Selbsthilfe verdrängen und sie in die ferne Zukunft schieben, also die Verheißungen. So wie eben gerade im Petrusbrief, sie leben nach ihrem eigenen Gutdünken. Wir legen die Verheißungen beiseite, setzen dafür unsere Möglichkeiten an. Oder wir sagen sogar, dass diese Verheißungen überhaupt nicht existieren. Hier eingebettet ist die Aufforderung, sorget nichts, das ist eine Verheißung. Ja, jetzt kann ich sagen, naja, also so genau darf man das nicht nehmen, ne? Also ein bisschen muss ich ja schon noch sorgen, denn schließlich lebe ich ja auf dieser Erde. Steht aber da, sorge nicht. Ist es nun eine göttliche Weisung, ja oder nein? Ist es eine göttliche Weisung, selbstverständlich, dann muss ich sagen, halt, jetzt darfst du nicht dagegen reden, sondern musst dich beugen darunter. Wenn du merkst, dass eine Sorge aufkommt, musst du dich beugen und Gott recht geben. Hier ist was Falsches am Werk. Nicht die Sorge legitimieren und sagen, ein bisschen darf ich doch auch. Nein, Gott sagt, sorget nicht. Die Verheißung steht da, ich will kein Spötter werden. Oder die Verheißung, wer glaubt und dann kommt das und das und das und das. Ach naja, so eng muss man es nicht sehen. Erstmal muss man selber zurechtkommen und wenn es gar nicht mehr weitergeht, na, dann können wir nochmal probieren, wie das mit dem Glauben ist. Die Verheißung lautet, wer glaubt, der wird empfangen. Also die Aufforderung, Gott recht zu geben. Oder wenn Jesus sagt, ich komme wieder. Naja, also so genau nehmen wir das mal nicht. Ja, wer weiß, irgendwie. Naja, die Griechen haben gesagt, in den Kindern. Ja, das können wir noch denken. In der nächsten Generation ist die Auferstehung. Wenn Jesus sagt, ich komme wieder, dann kommt er wieder. Dann muss ich sagen, ich verstehe das nicht, ich weiß auch Zeit und Stunde nicht, aber du kommst wieder. Und das Wiederkommen soll meine Freude sein. Und darauf ist mein ganzes Leben ausgerichtet. Verheißung Gottes. Oder zur letzten Zeit will ich mein Volk sammeln aus allen Nationen. Gottes Wort. Wo ist da eine Diskussion nötig? Wenn Gott das verheißt, dann wird es auch tun. Und wenn ich das in Frage stelle, bin ich ein Spötter gegen seine Verheißung. Ach, kann ja nicht sein. Das Volk ist ja verworfen. Da guckt keiner mehr hin. Die Juden sind das Letzte. die haben Christus gekreuzigt. Spötter sind alles Spötter. Denn sie glauben nicht dem Wort Gottes, der Verheißung. Aber Gott sagt, ich werde mein Volk sammeln zur letzten Zeit aus allen Nationen. Sarah achtete ihn treu, dass das, was er sagt, auch tut. Und sie gebar über die Zeit ihres Alters hinaus durch diese Treue Gottes. Zum Schluss, wer glaubt und im Glauben an dieser Treue Gottes festhält, wie Sarah, wird segensreich und fruchtbar aus seiner Unmöglichkeit hervorgehen. Aus seiner persönlichen Unmöglichkeit hervorgehen. Also das ist ja schon ein Satz zum Jubeln. Ich bin unmöglich und ich kann daraus gesegnet hervorgehen. Aus der Unmöglichkeit meines Lebens. So was Kostbares. So ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, ist nichts unmöglich. Ihr werdet gesegnet daraus hervorgehen. Und das entspricht auch den Psalmworten. Und an die hebräische Gemeinde musste ja auch immer wieder rückwirkend der Glaube aus dem bereits bestandenen Bund gezeigt werden, der jetzt noch intensiver durch die Erkenntnis der Wahrheit in dem Messias genutzt und erfahren werden sollte. Psalm 84, Vers 6 und 8. Diejenigen, die dort glauben, die werden aus ihren Unmöglichkeiten herausgeholt, beschenkt. Und da steht hier, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwagen. Vers 8, die erhalten einen Sieg nach dem anderen. Einen Sieg. Das heißt, aus einer total unmöglichen Situation des Menschseins, die Erfahrung von einem Sieg zum anderen zu gehen. Und die Begründung? Damit man erkennt, dass der Wolfgang auch christlich ist. Damit man erkennt, dass der rechte Gott zu Zion sei, steht hier. Darum wird der Sieg gegeben. Gott will seine Ehre suchen bei uns und durch den Glauben uns beschenken. Was er sucht am Ende der Tage, ist das, was er gegeben hat. Die Frage ist, die der Herr Jesus gestellt hat, werde ich Glauben finden auf Erden, wenn ich wiederkomme? Ich habe Glauben gespendet, werde ich ihn wiederfinden? Werde ich wiederfinden, was ich gegeben habe? Oder konnte ich mehr geben bei den Glaubenden, nämlich das, was ich geben wollte? Oder wurde es abgelehnt? Die hebräische Gemeinde sollte durch dieses Beispiel lernen, vielmehr die Fülle Gottes in Jesus Christus zu erwarten, sich davon beschenken zu lassen, sie einzunehmen, darin zu leben, darin zu weben, darin Frucht zu bringen. Durch den Glauben empfing Sarah Kraft, dass sie schwanger war, gebar über die Zeit ihres Alters, denn sie achtete ihn treu, der es verheißen hat. Darum sind auch von einem wie wohl erstorbenen Leibes viele geboren, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Rande des Meers, der unzählig ist. Unzählig. Also Frucht ohne Ende durch Glaubensgeschenke.